Deutschlandfunk Kultur heute.
Für morgen sind Beratungen im Bundeskabinett zur begrenzten Legalisierung von Cannabis geplant. Entspannt einen Zug nehmen, das soll straffrei sein. Die Regierung will also Marihuana und Haschisch zulassen. Die Städte, die fordern jetzt schon mehr Mittel für Suchthilfe deswegen. Und Verbände warnen. Eine erregte Debatte um einen riskanten Zug, wie das der Spiegel in seiner Titelgeschichte nennt. Für deutsche Dichter war das nie eine Frage. Für Novalis und E.T.H. Hoffmann, für den Arzt und Dichter Gottfried Benn, den Literaturkritiker, Übersetzer Walter Benjamin, für Ernst Jünger, Georg Trakl, für die waren Drogenkonsum nicht ungewöhnlich. Auch ein Edgar Allan Poe und Charles Baudelaire hatten Erfahrungen damit. Das dionysisch Entgrenzende, das kommt bei Friedrich Nietzsche ziemlich prominent vor und zeigt seine lustvollen Abgründe in der Literatur von Thomas Mann. Die Historikerin Helena Barob hat schon in ihrer Doktorarbeit über Mohnblumenkriege die globale Drogenpolitik der USA von 1950 bis 1979 gearbeitet und legt im Oktober jetzt ein Buch vor unter dem Titel Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Wie aus Rauschmitteln, die in Kultur und Religion bekannt sind, illegale Drogen wurden. Sie habe ich gefragt, wann beginnt die Drogenkriminalisierung?
Also es beginnt zunächst im 19. Jahrhundert in den USA. Das heißt, unser Drogenprohibitionssystem ist eigentlich ein Importprodukt aus den USA. Da beginnt das tatsächlich mit den Romantikern, dass eine Angst und ein Bewusstsein dafür aufkommt, dass Drogen auch Schattenseiten haben können und überhaupt als Freizeitgestaltung verwendet werden können. Deutschland hat sich lange gewehrt dagegen, Drogen zu kriminalisieren, hat sich bei den ersten Versuchen, ein internationales Prohibitionssystem aufzubauen, eigentlich dagegen gewehrt, weil Deutschland immer ein wichtiger Pharma-Standort war. Deutschland wurde dann durch den Versailler Vertrag eigentlich erst gezwungen, das erste Drogengesetz zu verabschieden. Und das erste richtige Drogengesetz kam dann 1929 mit dem Opiumgesetz, das aber auch immer noch keine wirkliche Verfolgungsrealität mit sich brachte. Das heißt, da gab es zwar ein Gesetz, aber es gab milde Strafen, wenig Betroffene und wenig Aufmerksamkeit dafür. Und das, was wir heute kennen, das deutsche Prohibitionssystem, kommt eigentlich aus den 70ern. Das heißt, das Betäubungsmittelgesetz ist von 1972 und reagiert auf die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen rund um 68 und auf die Protestbewegungen, die so genauso wie in den USA Drogen eben als Symbol ihres Protests verwendet haben, vor allem Cannabis. Und dann rollt eben in den 70er Jahren eine erste Panik durch vor allem die deutsche Medienlandschaft und dann auch durch die deutschen Wohnzimmer, in denen besorgte Eltern sitzen und plötzlich Angst haben, dass der erste Joint wahrscheinlich dazu führen könnte, dass ihre Kinder auf die schiefe Bahn geraten und dann für immer im Heroinsumpf verschwinden. Was natürlich heute längst widerlegt ist, dass so ein Mechanismus bestehen würde. Aber das waren eben die Ängste aus den 70er Jahren, die eben bis heute zum Teil wirkmächtig sind.
Bei Drogen, Cannabis, Legalisierung, da denken wir meistens etwas schnell und voreilig an kolumbianische Kartelle und Gefahr für unsere Schulhöfe. Das ist nicht ganz unbegründet, aber es ist immer auch, ohne dass wir uns darüber bewusst werden, so ein kleines Stück Rassismus mit drin, weil wir an finstere Gestalten denken.
Ich würde ganz eindeutig zustimmen. Und zwar kann man, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Drogenverbote auseinandersetzt, sogar zeigen, dass eigentlich alle Substanzverbote im Zusammenhang mit rassistischen Bewegungen entstehen. Es ging los mit den chinesischen Einwanderern in den Chinatowns in den USA, die Opium geraucht haben. Und dann ging das eben miteinander einher, dass gegen diese Einwanderer eine rassistische Grundhaltung entstand, die mit der gelben Gefahr häufig benannt wird und gleichzeitig diese gelbe Gefahr aber geknüpft wurde an eine Angst vor Opium. Dann wurde Opium verboten und dieses Opiumverbot wurde dann wie sozusagen wie ein Kragen, an dem man die chinesischen Einwanderer sehr gut durch den Dreck ziehen konnte und auch eben gegebenenfalls vor die Tür setzen. Und das sieht man dann in der Geschichte der amerikanischen Drogenverbote eins nach dem anderen. Also die afroamerikanischen Minderheiten werden seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrem Drogenkonsum, also mit Hilfe von Drogengesetzen, systematisch stigmatisiert und ausgeschlossen. Und auch heute, auch bei uns ist das auch ganz eindeutig zu sehen, dass nicht alle Leute, die in Deutschland psychoaktive Substanzen verwenden, gleichermaßen von Stigmatisierung betroffen sind, sondern sind immer diejenigen Gruppen, die ohnehin am Rand der Gesellschaft stehen. Und das liegt eben daran, dass Drogenverbote wie so eine Art autoritärer Zaubertrick in liberalen Gesellschaften funktionieren. Liberale Gesellschaften können gar nicht allen Drogenkonsum wirksam tatsächlich unterbinden und verfolgen Drogendelikte dann eben vor allem bei Gruppen, die sowieso unter Kontrolle gebracht werden sollen.
Frau Barup, Sie sind Historikerin. Jetzt interessiert mich natürlich, ob es so etwas gibt wie einen deutschen Sonderweg aufgrund unserer Geschichte, der NS-Geschichte und unseres gebrochenen Staatsverhältnisses. Ist das so?
Das kann man schon so sagen, ja. Also man muss zuerst natürlich sagen, nein, es gibt nicht nur in Deutschland die Stigmatisierung von Rauschmitteln und die Stigmatisierung von Suchterkrankungen. Die gibt es vor allem auch in den USA, aber auch sonst in sehr vielen anderen Ländern auf der Welt. Es ist aber so, dass in Deutschland so eine ganz bestimmte Undercurrent, könnte man sagen, so eine ganz bestimmte Unterströmung da ist, die ich schon mit dem nationalsozialistischen Regime begründen würde. Und zwar wurden unter den Nazis Suchtkrankheiten als Erbkrankheiten verstanden. Das ist nicht korrekt, aber die Nazis gingen davon aus, dass Suchtkrankheiten Erbkrankheiten sind, also nicht heilbar, aber vererbbar. Und deswegen eben im Sinne der sogenannten Rassenhygiene, natürlich in vielen Anführungszeichen, wurden alle, die erbkrank waren, eben nicht geheilt oder versorgt unter den Nazis, sondern ausgeschlossen, deportiert, sterilisiert, interniert und eben zum Teil auch ermordet. Und so ging es auch den Leuten mit Suchtkrankheiten. Das heißt, die wurden unter die Kategorie der Asozialen, auch wieder in vielen Anführungszeichen, kategorisiert und in diesem Zusammenhang eben auch sehr stark verfolgt. Es gab nie den Moment, wo dann in der Bundesrepublik oder auch in der DDR dann mal gesagt wurde, übrigens, die Sache, die die Nazis da über die Sucht erzählt haben, das war auch Quatsch. Diesen Moment gab es nicht, sondern die Asozialen sind insgesamt als Opfergruppe erst 2020 überhaupt anerkannt worden. Das ist im Prinzip ausgeblieben, aber ich würde sagen, dass die Stigmatisierung, die die Nazis mit Drogen und mit Suchterkrankungen verknüpft haben, durchaus noch spürbar ist in solchen Vorstellungen, wie eben, dass man Sucht nicht mehr los wird. Und ich würde sagen, da kann man doch eine Verbindung ziehen, dadurch, dass sie eben vor allem im Unbewussten unserer Gesellschaft noch so schlummert, dass die immer noch Wirkmächtigkeit hat.
In der Antike gab es einen Gott für den Rausch, für das Abundante, für das Entgrenzte, für das Überschreitende. Das war Dionysos. Der wird bei Euripides überall besungen in all seinen Facetten. Die Moderne wertet dann aber dieses Rauschhafte, das Dionysische ab. Sie wertet es ab zugunsten des Prometheischen, des Gestaltenden, des Formenden, der Kultur, der Technik und so weiter. Mit Nietzsche nimmt das dann wieder Fahrt auf, kriegt einen Höhepunkt. Aber irgendwie bleibt es doch im Dunstkreis des Diabolischen, des Verteufelten, des Teuflischen, des Verführerischen, des Abgründigen, des Verbotenen, oder?
Ja, ich würde sagen, dass die Moderne sich schon immer auch Nischen geschaffen hat, in denen dieses Dionysische ihren Ort findet und auch gefeiert wird. Zum Beispiel Thomas de Quincey, der die berühmten Confessions of an English Opium Eater geschrieben hat, hat genau damit seinen Durchbruch gemacht. Das heißt, es gibt immer ein Publikum, es gibt immer eine Faszination und es gibt immer ja auch in unserer Gesellschaft heute Nischen für diese Art des Rausches, der Entgrenzung und für diese Hinwendung zu der dunklen Faszination des Unkontrollierten. Gleichzeitig versuchen aber eben die modernen Regierungssysteme, diese Nischen einzuhegen und möglichst unter Kontrolle zu bringen. Und das tun sie durch Verbote mit sehr wenig Erfolg.
Das sagt die Historikerin Helena Barup.